Guten Morgen. Ich habe gehört, es ist wahrscheinlich besser, auf Hochdeutsch weiterzufahren, was ich gerne mache. Und da ich doch in viele Gesichter schaue, die ich nicht oder so ein bisschen kenne, oder nur, ja, doch, habe ich glaube auch schon mal gesehen, ist es, denke ich, dass es euch vermutlich ähnlich geht. Oder einigen von euch zumindest. Und deshalb stelle ich mich auch noch kurz, mach mal's vor. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da war, ich habe mal so ein bisschen geforscht in meinen E-Mails und Notizen und so weiter. Es muss während der Corona-Zeit gewesen sein. Und das ist doch schon eine Weile her, so mit Masken und so weiter. Ist schön, in Gesichter schauen zu können. Das würde aber auch bedeuten, dass damals, das letzte Mal, als ich hier war, dass mein Anfahrtsweg noch ein bisschen weiter war, dass ich das nicht mit dem Fahrrad gemacht hätte wie heute. Genau, uns, und damit meine ich meine Frau Simea und mich, hat es vor 2,5 Jahren, bald 3 Jahren, hat es in den südlichen Aargau verschlagen. Ich nehme das noch ein bisschen hoch. So. In den südlichen Aargau verschlagen, weil Simea dort an der Schule in Rainach begonnen hat zu unterrichten. Sie war dort die erste Lehrerin. Und das hat für uns einen Umzug mitgebracht. In eine Region der Schweiz, die für uns eher so ein weißer Fleck auf der inneren Landkarte war. Wir haben die Region kennengelernt und auch schätzen gelernt. Gemerkt, ah, es gibt auch im Aargau schöne Flecken, durchaus. Auch wenn man es sonst vor allem von der Straße her kennt. Und inzwischen werde ich von anderen auch als Aargauer identifiziert, von daher. Ich bin einer von euch. Damals war ich noch ein ITler. Roger hat mich darauf auch angesprochen. Inzwischen bin ich wieder zurück in meinem angestammten Beruf als Lehrer. Der Richter in Hitzkirch im Seetal. Wir wohnen auch im Seetal, genau. Und Simea, die ist nicht mehr, oder nicht mehr ist zwar auch nicht mehr aktuell, die Lehrerin in der A bis Z in Rainach. Zwischen so ein Kleinstpensum macht sie wieder, weil wir im letzten Sommer Eltern geworden sind. Genau, unser Sohn Joas, der macht uns viel Freude. Ich bin dankbar, oder wir sind dankbar, dass er uns nicht so viele schlaflose Nächte bereitet. Das macht er sehr gut in der Nacht. Er verlegt seine Herausforderungen lieber auf den Tag, und das geht ja dann auch nicht so, auch viel besser, wenn man gut geschlafen hat. Mich faszinieren reife Menschen. Mich faszinieren Menschen, welche andere auf ihrem Weg begleiten und ihnen helfen zu wachsen. Und ich bin überzeugt, dass Gott Menschen benutzt. Menschen benutzt, um zu uns und in unser Leben zu sprechen, um uns zu schleifen und zu verändern. Und wir sehen das in der Bibel, wir sehen das auch um uns herum. Ich hoffe, du hast das selber auch schon erlebt. Wir sehen auch, wie Menschen immer Einfluss aufeinander haben. Die einen zum Guten, die anderen weniger. Mich faszinieren reife Menschen aber noch mehr, seit ich selber Vater geworden bin. Schau da mal, wo wir sind. Ich kann da einfach weitergehen, nehme ich an, ihr habt es aneinander gehängt. Super. Gut, sehr gut. Die ist schon durch. So. Gut. Ja, genau, seit ich selber Vater geworden bin. Ist nicht mehr das aktuellste Bild, aber eines, das mir gerade ins Auge gestochen ist. Ich habe gesagt, ich bin. Joas macht uns viel Freude, und ich bin wirklich gerne Papa. Ich bin gern Papi. Aber Jene hier, die Eltern sind, kennen das vielleicht. Eltern sein, Papi, Mami, sie, ist einfach nochmals etwas anderes. Und plötzlich werden Themen aus dem eigenen Leben, vom eigenen Charakter sehr aktuell, weil man merkt, eigentlich würde ich das gerne noch lernen. Und nicht so an meine Kinder weitergeben, wie ich es vielleicht auch bekommen habe oder wie ich das so mir angeeignet habe, wie das aktuell aussieht. Das ist nicht das, was ich möchte, dass mein Kind lernt. Zumindest ging das mir so. Ich habe diverse Baustellen in meinem Leben, aber viele davon waren immer wieder mal so auf Baustopp gelegt, könnte man sagen, auf Eis gelegt. Es war gerade nicht so dringlich, hat mich nicht so gestört in meinem Alltag. Normalerweise, das Leben, das läuft ja auch so irgendwie und in wenigen Ausnahmen ja auch ganz okay. Aber wenn ich dann unseren Joas vor mir habe und mir wünsche, dass er mit dieser absoluten Überzeugung und Sicherheit aufwachsen kann, von Gott und von uns bedingungslos geliebt zu sein, dann wird mir bewusst, wie ich selber immer wieder genau damit ringe und noch sehr am Lernen bin, die Liebe vom Vater, von Jesus so anzunehmen, wie er sie auch gerne geben möchte. Oder wenn ich mir wünsche, dass er ohne die Zweifel an sich selbst aufwachsen darf, die mich durch mein Leben begleiten, dann wird mir bewusst, dass ich immer noch nicht so ganz glauben und annehmen kann, welchen Wert Gott mir zumisst. Oder wenn ich mir auch wünsche, dass er lernen darf, mutig und ohne Angst Entscheidungen zu treffen, Fehler als eine Chance zu sehen, zu lernen und zu wachsen, dann wird mir bewusst, wie sehr mich Entscheidungen und die Angst davor, das Falsche zu wählen, noch stressen und oft lähmen und wie Fehler für mich immer noch oft den Beigeschmack von Versagen haben. Und ich könnte die Liste noch weiter fortführen, aber ich denke, ihr kriegt so das Bild, oder? Man will eigentlich die eigene Unreife, das, was im eigenen Leben noch nicht so ist, wie man es gerne hätte, nicht an die eigenen Kinder weitergeben. Und wie geht das? Nur indem wir selber nachreifen. Es geht nur durch die Veränderung bei mir selber. Und das ist ein Prozess und hat kein Fastfood. Und anders als die Erlösung und Vergebung bietet auch Gott uns da oft nicht so den Instant Change an, sondern geht mit uns auch einen Weg. Durch Hinschauen werden wir verändert. Das ist nicht der einzige Weg oder der einzige Aspekt von Veränderung, aber einer, der sicher funktioniert und Zeit braucht. Und da ist sicher zum einen der Blick auf Jesus, aber auch auf reife Menschen, welche als Vorbilder taugen. Paulus fordert die Korinther in 1. Korinther 11, Vers 1 auf, seine Nachahmer zu werden, gleich wie er Nachahmer von Jesus war. Und Paulus war aber ein Mann, der hätte das nicht zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben so sagen können und so sagen wollen. Auch Paulus war zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel gereift in seinem Leben. Und das hat nicht zuletzt mit einem Mann zu tun, über den ich heute reden möchte. Ein Mann, der nicht ganz so prominent auftritt wie Paulus, der nicht so im Scheinwerferlicht gestanden ist wie er, aber ein reifer Mann. Und wenn ich gefragt werde, welche biblische Person mein Vorbild ist, dann würde ich sagen, es ist Barnabas. Er war ein guter Mann, voll Glauben und Heiligen Geistes, wie es in Apostelgeschichte 11 heißt. Das war seine Grundlage, voll Glauben und Heiligen Geistes. Ein Mann des Glaubens, ein Mann, der eine wirkliche Bekehrung, eine Neugeburt erlebt hat und nun voller Glauben Jesus nachfolgt. Wir lesen von ihm ein erstes Mal in Apostelgeschichte 4. Und dort heißt es, Ihr könnt es schon lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten habe, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, oder man könnte dieses Wort auch übersetzen als Sohn der Ermutigung, Sohn der Ermahnung, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Die anderen Aposteln haben ihm diesen Namen gegeben. Das heißt, irgendwie scheint das ihn ausgezeichnet zu haben. Ein Mann des Trostes, ein Ermutiger. Was erfahren wir sonst noch über ihn? Er war ein Levit, der seinen Acker verkaufte. Nun, wer so ein bisschen über die Geschichte vom Volk Israel weiß, der hat vielleicht schon mitbekommen, Leviten, die haben normalerweise eigentlich gar nicht wirklich Land besessen. Die hatten ihre Städte, ihre Levitenstädte, die ihnen zugewiesen waren, und sie wurden eigentlich durch den Zehnten vom Volk wurden sie versorgt. Von daher ein bisschen speziell, dass Barnabas selber einen Acker hatte. Aber auch eigentlich super praktisch, weil jetzt, wo er ein Nachfolger von Jesus geworden ist, bekommt er nicht keinen Zehnten mehr von den Juden. Von denen wird er nicht mehr ernährt. Er ist jetzt ein Nachfolger Jesus und deshalb weg von diesem ganzen System. Also ist ein Acker zu haben eine gute Sache. Quasi eine Art Lebensversicherung oder zumindest quasi die Rente. Und er geht hin und verkauft den und gibt das Geld für die Allgemeinheit. Offenbar hatte er keine Angst vor der Zukunft, keine Angst, später mal dafür zu büßen. Für Barnabas war sein Besitz hier auf der Erde eine Chance, um anderen zum Segen zu werden. Siehst du deinen Besitz auf ähnliche Weise? Oder mehr als Altersabsicherung, Sparkapital für ein Eigenheim, neues Auto, neues was auch immer. Siehst du dein Besitz auch als eine Chance, zum Segen zu werden für andere? Bin ich bereit, so meinen Besitz einzusetzen? Das nächste Mal begegnen wir Barnabas in Apostelgeschichte 9. Dort in den Versen 26 bis 31, das ist gerade nach der Bekehrung von Saulus damals noch. Saulus hat eine Begegnung mit Jesus, er macht eine 180-Grad-Kehrtwende und ist sofort genauso Feuer und Flamme für Jesus, wie er vorher gegen Jesus war. Und nun kommt er nach Jerusalem. Die Leute in Jerusalem, die kennen Saulus noch sehr genau und wissen, mit dem wollen wir sicher nichts zu tun haben. Der hat unsere Gemeinde verfolgt, hat vielleicht sogar Leute auf dem Gewissen, die wir kennen. Saulus nicht. Der hat alle Tricks auf Lager, dem können wir nicht glauben. Und so heißt es nun, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas, und da taucht er wieder auf, aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dies zu ihm geredet hatte. Und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesus verkündigt habe. Und er ging Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Und nun geht es eigentlich wieder um Saulus, was er denn da gemacht hat. Wir werden in der Schweiz als Christen nicht verfolgt. Zumindest nicht physisch. Stellt euch aber vor, wie es wäre, in einem Land zu leben, wo das anders aussieht. Und jetzt kommt da jemand am Sabbat in die Gemeinde und du erkennst sein Gesicht. Du kennst es deshalb, weil er bei einem Überfall auf dem Dorf mit dabei war und jemanden aus deiner Familie umgebracht hat. Aber vielleicht reicht auch schon der ehemalige Arbeitskollege, der sich mit vielen Unwahrheiten und anderen unsauberen Methoden und nicht zuletzt auf deine Kosten die Karriereleiter emporgeschummelt hat. Und nun steht er da und sagt, er sei Jesus begegnet. Oder die Kollegin, welche deinen Ruf in den Dreck gezogen hat, sodass du am Ende völlig isoliert warst, ohne Chance, das irgendwie zu korrigieren. Oder der stadtbekannte Gauner, der sich überall einschleicht, schmarotzt, stiehlt und dann plötzlich wieder weg ist. Oder der Nachbar, von dem du weißt, dass er seine, womöglich nicht nur seine Kinder missbraucht hat. Wer auch immer du dir vorstellst, die schlimmstmögliche Person, sie steht nun hier vor dir und behauptet, sie sei Jesus begegnet und will dazugehören. Vielleicht reichen auch schon viel harmlosere Beispiele als denen, die ich jetzt genannt habe, aber es ist herausfordernd. Sind wir bereit, eine zweite Chance zu geben? Sind wir bereit zu glauben, dass sich Menschen so krass verändern können, weil Gott sie verändert hat? Gerade vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem Schüler, der eine schwierige Geschichte hat. Und ich habe an jedem Morgen, ich habe schon gesehen, so die Einträge, da ist etwas wieder nicht gut gelaufen in den Stunden zuvor. Ich habe eine Schülerin in der Pause noch getroffen, die von ihm schikaniert wurde. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit ihm alleine zu arbeiten und habe ihn zuerst einfach mal gefragt, wie es ihm denn geht. Und hat gesagt, ja, gar nicht gut, er hat wieder da unnötig Stress bekommen und so weiter. Ich habe mit ihm versucht, so über die Situation zu sprechen, die da war. Und irgendwann sagt er so, ja, kann jetzt sowieso nichts mehr machen. Er hat keine Wahl mehr. Er kann jetzt sowieso nichts mehr machen. Er kommt nicht mehr dorthin, wo er eigentlich hin möchte. Er kann sich noch entscheiden zwischen irgendwie Varianten, die für ihn gar nicht passen. Er hat so ein bisschen das Messer am Hals. Aber eigentlich möchte er ja daher einfach nur normal in die Schule gehen und alles ist gut und alles läuft, aber das geht ja jetzt gar nicht mehr. So aussichtslos. Das hat mich irgendwie getroffen, weil ich gemerkt habe, ich glaube, jetzt in dem Moment hat er doch mal, glaube ich, so ein bisschen sein Herz geöffnet und gezeigt, wie es da gerade aussieht, was ihn gerade beschäftigt. Und wir haben dann darüber gesprochen, versucht zu sagen, ja, ich verstehe, was du sagst, was du meinst. Und wir kommen im Leben manchmal wirklich in Situationen, wo es wie nicht mehr möglich ist, dorthin zu kommen, wo man gerne eigentlich gewesen wäre. Aber was trotzdem wichtig ist, wie das Beste aus der Situation zu machen. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, ja, das ist bei uns Menschen so, aber bei Gott ist es ganz anders. Bei Gott ist so ein kompletter Neuanfang eben einfach möglich. Das, was bei uns Menschen nicht funktioniert, wieder neu zu starten, komplett neu, bei Gott ist das möglich. Hat zu einem Gespräch geführt, wie ich es bisher noch nie an der öffentlichen Schule mit einem Schüler gehabt habe, weil ich ihn genau auf das angesprochen habe und er ist katholisch, so von seiner Herkunft her auch, und gefragt, ob er an Gott glaubt, und gefunden, ja, aber dann habe ich gesagt, ja, eben bei Gott ist das anders. Bei Gott kannst du er sieht ins Herz, und wenn da eine Veränderung da ist und wenn du zu ihm umkehren möchtest, ist das sofort möglich. Du musst nicht warten, du musst dich nicht zuerst beweisen, dass du wirklich eine Umkehr gemacht hast, wie das bei Menschen oft nötig ist. Du musst es nicht beweisen. Es ist schon geschehen. Haben noch weiter gesprochen. Es war wirklich, war für mich eine Riesenerfahrung, das Gespräch, auch wenn es nachher auch immer wieder schwierig wurde mit dem Schüler und immer noch ist. Aber das hat mich bewegt, dass er sich da Gedanken macht, und hat mich bewegt, wieder zu realisieren, ja, Gott ist einfach anders wie wir. Und das fasziniert mich bei Barnabas, weil er Saulus in dem Moment eine Chance gegeben hat, eine Chance, die ihm sonst niemand gegeben hat. Weil er irgendwie so nah am Herzen von Gott war, dass er mit den Augen Gottes sehen konnte, dass er gesehen hat, bei Saulus, da ist wirklich eine Veränderung passiert. Der sagt das nicht nur, das ist wirklich so. Ich gebe ihm eine Chance, er soll bei mir wohnen, einen Platz haben. Und er steht dann sogar für Saulus vor den anderen ein. Er erzählt die Geschichte von Saulus den anderen, damit sie glauben. Und Saulus eine Chance bekommt. In Apostelgeschichte 11 lesen wir wieder von Barnabas. Auch wieder so eine wirklich faszinierende Situation, finde ich. Ab Vers 22. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Das ist die Kunde von der Gemeinde in Antiochia, von der Stadt, von der ich gerade gesprochen habe mit den Kindern. Da hat es Christen gegeben, weil Leute dorthin gegangen sind und von Jesus erzählt haben. Antiochia war weit, schon ein gutes Stück außerhalb vom damaligen Judäa, Palästina. Und nun kommt die Kunde davon zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Die ersten Heiden, welche in Antiochia bekehrt wurden. Wir lesen, wie die Hand Gottes mit ihnen war, das steht vorne dran. Und dann wird Barnabas hingeschickt, sicher nicht ganz zufällig. Ein Mann des Trostes, der Ermutigung. Ein Mann ohne Vorurteile, wie wir schon gesehen haben. Ein Mann, und das fasziniert mich, der sich überall freut, wo er Gott am Wirken sieht. Er sieht die Gnade Gottes und freut sich einfach. Er hätte sich ja auch ärgern können, dass er nicht selber auf die Idee gekommen ist, den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Oder er hätte sie verurteilen können, dass sie sich da mit den Heiden vermischt. Das haben andere auch gemacht. Oder er hätte sie zurechtweisen können für all die Dinge, welche sie noch nicht richtig machten. Er hätte sie jetzt noch das Richtige, den richtigen Glauben noch lehren können. Oder er hätte neidisch sein können über den Erfolg, den sie hatten. Aber nein, er freut sich. Weil er sich überall freut, wo Gott am Wirken ist. Wo Sünder und umkehren. Das mit dem Neid, ja. Wir sehen auf der ersten Missionsreise von Barnabas und Paulus, wie zerstörerisch Neid sein kann. Da sind sie unterwegs. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text nach, aber sie sind da unterwegs, verkünden zuerst den Juden von Jesus. Die sind interessiert, wollen auch mehr hören. Einige folgen Jesus, einige nehmen den Glauben an, aber dann hat es auch noch die Heiden, die genauso interessiert sind und so, hey, kannst du uns nicht auch, könnt ihr uns nicht auch erzählen? Wir wollen das auch wissen. Und dann heißt es, als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, im Vers 45, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Die haben sich nicht gefreut, als sie gesehen haben, wie Gott gewirkt hat, auch an den Heiden. Und die fanden, oh, nein, die, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und wenn die auch dazugehören wollen, nein. Das kann nicht sein. Neid versperrt den Blick auf das, was wirklich zählt. Versperrt den Blick auf Jesus, auf das Evangelium. Neid ist, und das ist jetzt vielleicht eine gewagte Behauptung, wohl viel öfters am Ursprung von Problemen, gerade auch in Gemeinden beteiligt, als uns lieb und auch bewusst ist. Natürlich freuen wir uns alle über den Erfolg und den Glaubensfortschritt anderer. Also zumindest nach außen. Denn schließlich gehört sich das ja so. Aber die Bibel wäre nicht voll von Aussagen zum Thema Neid, wenn da nicht etwas dran wäre. Und auch wenn das euch vielleicht nicht betrifft, für mich ist das ein Thema, wo ich immer wieder herausgefordert bin. Und ich glaube eines, wo Gott sich so sehr wünscht, dass wir wachsen, reifer werden, dass wir im Vertrauen auf seine Liebe und unseren unbeschreiblich unbezahlbaren Wert, den Jesus definiert hat, in ihm ruhen. Und unsere Abhängigkeit von scheinbarem Ruhm, Erfolg, Ehre und ja, auch unserem Ruf, ihm völlig übergeben. Und uns daran freuen können, uneingeschränkt. Überall dort, wo er am Werk ist. Freiheit von Neid ist ein Geschenk Gottes, aber auch ein Zeichen von geistlicher und persönlicher Reife. Und da sind wir wieder bei der Geschichte von Barnabas, denn Barnabas könnte ja nun die Gemeinde übernehmen in Antiochia, den Ruhm für sich selber in Jerusalem buchen. Aber nein, das Nächste, was er macht, ist, er holt Saulus, der für ein paar Jahre abgetaucht ist. Einen Mann, der ihm die Show stehlen wird. Barnabas wird noch ein paar Mal erwähnt, aber eigentlich geht es in der Apostelgeschichte ab da praktisch nur noch um die Erlebnisse von Saulus oder Paulus, dann wie er später heißt. Aber Barnabas, er sieht die Chance, hier einen Leiter aufzubauen. Auch das benötigt wieder viel Demut. Und wir sehen im nächsten Kapitel, greife da kurz vor, dass Barnabas konstant den Blick offen hält nach jungen Talenten, nach Menschen, wo er denkt, die haben Potenzial. Gott möchte die gebrauchen, die wollen Gott nachfolgen, sie müssen noch Sachen lernen, ich nehme sie an die Hand und helfe ihnen zu wachsen. Weil später sieht Barnabas Potenzial in einem gewissen Markus oder Johannes Markus, dass er auch dann noch sieht, als er sie verlässt und Paulus findet, nein, nein, der kommt nicht mehr mit uns mit. Hast du jemanden gehabt, der in dir Potenzial gesehen hat, welches du nicht gesehen hast und dich ermutigt hat, dieses zu gebrauchen und zu entwickeln, und daraus ist dann etwas unglaublich Schönes entstanden. Siehst du in anderen Potenzial, welches sie womöglich selber nicht sehen? Bist du so für jemanden da, wie Barnabas das war? Ich bin ein Fan vom Konzept der Talentschmiede und ihr seid da ja auch in großer Zahl eigentlich beteiligt. Ich glaube, wir brauchen mehr Mentorschaft in unseren Gemeinden. Für unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch nicht nur für die Jungen. Ich glaube, es ist nicht etwas, was auf Junge beschränkt ist. Es ist auch eine Art von Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Menschen, für die Gemeinschaft. Und ich glaube, wir brauchen mehr solche Vorbilder, reife Menschen, welche anderen auch helfen, weiterzukommen. Welche den Mut haben, auch ein bisschen im Leben von anderen ein bisschen reinzuwirken. Ist nicht so in Mode heutzutage, einem anderen Ried zu reden, oder? Macht man nicht so. Und setzt auch eine wirklich gute, tiefe, wertschätzende Beziehung voraus. Aber ich glaube, da liegt so viel Potenzial drin. Und Mentorschaft ist mehr als ein paar lose Treffen im Jahr. Talentschmiede ist gut, aber es braucht mehr wie das. Für Jesus hat es bedeutet, 3,5 Jahre seines Lebens mit 12 jungen Männern zu verbringen. Tag und Nacht. Für Barnabas, als er Paulus geholt hat, hieß das zuerst einmal ein Jahr, ihn wirklich an die Hand zu nehmen. Seite an Seite mit ihm zu wirken und das auch nachher noch über lange Zeit. Wissen nicht, ob sie zusammen gewohnt haben, ich könnte es mir gut vorstellen. Oder dann die gemeinsamen Reisen. Reisen so in Gebiete, völlig unbekannt, man weiß nie, was am nächsten Tag passiert, fordert heraus. Wir kommen an Grenzen. Da miteinander zu leben, unterwegs, das ist sehr nah, sehr eng. Bist du bereit, bin ich bereit, so in andere Menschen zu investieren? Oder wünschst du dir selber so jemand zur Seite? Ich habe, das ist auch schon eine Weile her, 2 Jahre mal in den Philippinen verbracht, in einem Projekt. Und für mich war das auch wieder so eine von vielen Lehren, die ich dort mitgenommen habe, ist genau dieses Thema. Einer der Schüler, den ich dort hatte, zu dem ich auch eine wirklich persönliche Beziehung aufgebaut habe. Dort habe ich wirklich viel investiert und ich habe Sachen geteilt. Immer wieder habe ich Gott gedrängt, Entscheidungen zu treffen, die mich etwas gekostet haben. Beispielsweise die Entscheidung, meine Andachtszeit am Morgen mit ihm zu teilen, wo ich eigentlich sonst jemand bin, der sagt, ich brauche meine Zeit alleine, ich brauche das, ganz wichtig für mich. Reicht mir nicht, mit meiner Frau zusammen Andacht zu machen. Ich brauche Zeit alleine mit Gott. Und dort dann den Schritt zu machen, weil ich gesehen habe, wie es den Schülern schwer fiel, irgendwie persönliche Andacht. Das ist in der Kultur, von einer Gemeinschaftskultur, ist das relativ schwierig, den Wert darin zu sehen und überhaupt irgendwie beten, Bibel lesen, jetzt ohne, dass einem jemand anleitet. Hä? Und Gott hat mich da dazu gedrängt, das den Schülern anzubieten, dass sie mit mir zusammen, dass ich die Zeit mit, meine stille Zeit mit Gott verbringe, dass sie das da mitmachen können. Und Magni war der dieses Angebot angenommen hat. Und am längsten. Und das hat zu einer Verbindung, persönlichen Beziehung geführt, die ich sonst mit niemandem dort hatte. Und das über die kulturellen und sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten hinweg. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, es ist wirklich, je persönlicher, je mehr wir von uns geben und je persönlicher wir uns zeigen, desto mehr können wir weitergeben. Außer Distanz ist es schwierig. Barnabas hat das erkannt. Und er hat den Wert in den Menschen um ihn herum gesehen. Und nun kommen wir Genau. Das überspringe ich. Nun kommen wir zu der Geschichte, die wir vorher kurz angeschaut haben. Ja, ich wäre da gern dabei gewesen. Wie ist das, wenn der Heilige Geist spricht, sondert mir Barnabas und Saulus aus? Das hätte ich gern erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man muss dabei sicher auch beachten, dass sie auch empfänglich dafür waren. Sie dienten und fasteten. Fasten ist in der Regel in der Bibel kein Selbstzweck, also kein irgendwie zur Selbstoptimierung, wie das heute auch manchmal gebraucht wird so in Mode gekommen ist, sondern dort ist es etwas, was in der Regel konkrete Gründe hat. Und wenn nicht, hat es Gott und Jesus in der Regel kritisiert. Gründe, weil man Fragen hat an Gott, irgendwo nicht weiterkommt und wo man gerne Antworten hätte. Und sie haben offenbar auch Fragen gehabt und haben Antwort bekommen. Und dann ist Barnabas auch ein Mann der Tat, wie man sieht. Er wartet nicht, ja, eventuell meldet sich ja noch ein anderer, also jetzt da reisen zu gehen, ist halt eigentlich auch ganz gut hier in Antiochia. Und auch hier hat es noch Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, hat auch hier noch ganz viel Arbeit. Nein, sie gehen, so wie es scheint, ziemlich zackig. Klar, sie gehen zuerst nach Zypern und wer sich noch erinnert an den ersten Text, den wir gelesen haben, Barnabas war gebürtig von Zypern. Das heißt, ein Heimspiel, wobei wir ja vielleicht auch wissen, Heimspiele sind nicht unbedingt immer die einfachsten. Jesus selber hat gesagt, dass der Prophet nirgends weniger gilt als im Vaterland. Und sowieso, sie gingen dann gleich auch weiter in neue Gebiete. Ein Pionier. Barnabas und Saulus sind Pioniere, Missionare, welche Grenzen durchschreiten und in Gebiete vordringen, wo vor ihnen noch nie jemand den Namen Jesus gehört hat. Auch heute noch werden solche Menschen gesucht. Wer ist bereit zu gehen? Klar, auch hier gibt es viele Menschen, die nicht an Gott glauben. Aber es gibt noch so viele Menschen und Völker, welche bisher noch nicht mal die Chance hatten, etwas von Jesus zu hören. Oder zumindest die Wahrheit über Jesus. Das ist jetzt vielleicht eine kleine Klammer, aber ich möchte euch zwei Seiten ans Herz legen. Die links, Joshua Project, da ist so eine Seite voll von Statistiken und Berichten und so. Wo oder wie das Christentum verbreitet ist und wo Menschen aber auch noch gar nie etwas von Jesus gehört haben. Wo es Volksgruppen gibt, wo niemand an Jesus glaubt. Klar, Statistiken werden immer von ihnen beeinflusst, welche sie machen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen dramatischer dargestellt, dann wie es wirklich ist. Aber es ist eine spannende Seite, um mal so ein bisschen den Blick zu öffnen, den Horizont für, ja, wie sieht es eigentlich an ganz anderen Orten auf der Welt aus. Und die andere Seite, EFM Online, Adventist Frontier Missions, es gibt unzählige Missionsorganisationen. Und natürlich auch andere, welche sich für Menschen einsetzen, welche bisher nicht die Chance gehabt haben, von Jesus zu hören. Adventist Frontier Missions ist eine adventistische Organisation, wie der Name ja schon zeigt, welche sich so eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, wir wollen dort präsent sein, wo es keine christliche Präsenz hat oder zumindest keine, keine evangelische christliche Präsenz. Also zum Teil auch Gebiete, welche einfach stockkatholisch oder sehr stark orthodox orientiert sind. Aber vor allem einfach auch Gebiete, wo es kaum Christen hat, wenn überhaupt. Das sind spannende Seiten, um sich mal so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen oder auch Berichte zu erfahren, was denn läuft. Und es sind auch nicht immer nur so die Hochglanz-Super-Berichte von den weiß nicht was Erfahrungen und Erfolgen, sondern auch aus dem normalen Missionarsleben mit Höhen und Tiefen. Kommen zurück zu Barnabas. Ich habe zu Beginn gesagt, wenn jemand mich fragen würde, welche biblische Person mein Vorbild ist, dann würde ich Barnabas nennen. Und ich fasse hier nochmals kurz zusammen, warum. Weil Barnabas Menschen eine zweite Chance oder auch noch mehr gab. Auch nach Fehler, auch nach Versagen. Und weil er Fehler als Chance sah, daraus zu lernen und zu wachsen. Und übrigens, gerade dieser Markus, den Paulus dann nicht mehr mitnehmen wollte auf einer Reise, der ist gewachsen, der hat gelernt. So sehr, dass ihn irgendwann sogar Paulus geschätzt hat, als treuen Mitarbeiter. Barnabas ist mein Vorbild, weil Barnabas seinen Wert ganz in Jesus gefestigt sah. Weil er sich überall mitfreuen konnte, wo er Gott am Wirken gesehen hat. Weil er keine unnötigen, das ist schon alles gut und recht, aber das müsstet ihr unbedingt noch lernen. Kein Besserwissertum, einfach nur Freude und Ermutigung. Und auch, weil Barnabas Potenzial in Menschen sah, welche sonst außer Gott niemand gesehen hat. Weil er bereit war, dafür alles einzusetzen, sogar seinen eigenen Ruf und langjährige Freundschaften wie die mit Paulus. Und weil er bereit war, diese Menschen zu begleiten, nicht nur aus der Ferne mit ein paar Meetings, sondern ganz nah in einer ganz persönlichen, engen Beziehung. Und nicht zuletzt, weil Barnabas ein Mann voll Glauben und Heiligem Geist war. Ein Mann Gottes, welcher das Herz von Gott kannte und sich von Gottes Blick leiten ließ, weil er kurz gesagt einfach ein reifer Gottesmann war. Ein Ermutiger, ein Tröster, ein Ermahner. Was kannst oder möchtest du von ihm lernen?